Schön, dass ihr geblieben seid. Vielleicht wird es da unten ja interessanter. Also noch könnt ihr euch entscheiden, runterzugehen. Auch schön, dass ihr ein paar hier vorne sitzen geblieben seid. Sonst hätte ich jetzt meinen Ständer geschnappt und wäre mal 3 Reihen nach vorne gekommen. Wir haben heute so einen Ringtausch gemacht bei den Pastoren. Und das Ziel war, dass jeder keine neue Predigt nach dieser Geschwisterwoche machen muss. Und da war ich auch voll dafür. Und dann habe ich aber festgestellt, ich habe gar keine mehr, die ich erhalten kann. Weil ich habe 7 Wochen Karfreitag gepredigt, die 7 Worte Jesu am Kreuz. Und die wollte ich heute nicht nochmal. Von daher musste ich was Neues machen. Und dann, was machst du? Und dann ist mir etwas eingefallen, was mir selber ganz, ganz wichtig war. Und das ist da hinten in diesem Raum passiert vor 2 Wochen. Ich sage aber noch nicht was. Und das war die Ursache für diese Predigt, wo ich dem, was da passiert ist, noch ein bisschen nachspüren wollte. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen mitspüren. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch einfach einen guten Schlaf und wir wecken euch dann. Ja, das Thema ist nämlich Jünger werden und Jünger sein, Barnabas, Paulus und Timotheus. Also sehr umfassend. Ich werde nicht alles vorlesen, was zu den 3 in der Bibel steht, sondern einfach auch ein bisschen erzählen. Und natürlich geht es als erstes mal um den Paulus. Und vielleicht habt ihr diese Geschichte von Paulus so ein bisschen im Kopf. Da kommt ein Mann zum Glauben. Und das ist echt eine ganz harte Socke, wenn man so mal sich anschaut, wer dieser Mann war und was der wollte und wie er gekämpft hat, wie er Leute gefangen genommen hat und vielleicht hat er auch noch viel, viel Schlimmeres getan. Und er hatte so einen tiefen religiösen Hass im Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute schon mal kennengelernt habt, die religiös so, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen übergeschnappt sind. Also ich habe Leute kennengelernt, die aus eigentlich einer guten Sache, da ist etwas in ihnen entstanden, das in Hass geendet hat. Und auch fanatisch und so. Und so war er auch. Da war keine wirkliche Liebe mehr und ich glaube auch kein wirkliches Fragen mehr, das zu tun, was Gott auch wirklich will. Und nochmal das auch zu hinterfragen. Er war bereit, mit allen Mitteln seine religiösen Überzeugungen jetzt auch umzusetzen. Und dann hat er eben diese Begegnung mit Jesus. Und das ist sowieso mein Lieblingsthema. Menschen brauchen eine Begegnung mit Jesus. Wenn sie wirklich in der Tiefe verändert werden sollen, dann brauchen sie diese Begegnung. Die muss nicht so sein wie hier beim Paulus da in der Saulus da in der Wüste, wo Jesus plötzlich zu ihm redet. Nee, das kann auch ganz anders sein. Das kann Träume sein. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Geschichte gehört. Das ist der Hammer. Wie Jesus zu einem Menschen redet, zu einem jungen Menschen und begegnet und gegen alle Widerstände in der islamischen, muslimischen Familie trotzdem wegen dieser Begegnung dranbleibt und sich von Herzen bekehrt hat. In dem Wissen, vielleicht war es das Ende mit meiner Familie. Das ist diese Begegnung mit Jesus. Und die hat er. Er erkennt, Jesus lebt. Er hat gedacht, er ist tot und das darf nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, aber Jesus lebt. Er erkennt, dass Gott der ist, der ihm begegnen will, der zu ihm reden will. Und dass Jesus von Gott gesandt wurde. Und dass er genau diesen Jesus verfolgt hat. Und sein Leben wird radikal von einer auf die andere Minute wird sein Leben umgekrempelt. Und ich habe mich jetzt gefragt, und das ist die eigentliche Frage auch heute, ist jetzt alles gut? Ja, er hat eine Begegnung mit Jesus und jetzt funktioniert alles perfekt. Ein neuer Mensch, ein neues Leben, ein neuer Charakter, neue Werte, alles ist gut. Aber ich merke immer mehr, das ist immer noch ein Baby. Das ist noch so ein richtiges Baby, das Zeit braucht zum Reifen. Das wäre ja so, wie heißt denn Hanna, die jetzt gerade geboren wurde. Die Hanna, wenn die Eltern, die beiden, sie jetzt vor den Computer setzen und sagen, jetzt verdien mal dein Geld selbst, ja? Jetzt guck mal, wie du durchkommst. Ja, geboren bist du ja, ne? Und bist ja jetzt da. Hast alles mitgekriegt, was du brauchst. Das funktioniert einfach nicht. Aber genauso denken wir das, glaube ich, bei Leuten, die neu zum Glauben gekommen sind. Die sind zum Glauben gekommen und dann sitzen sie da im Gottesdienst und dann sitzen sie da in dem Hauskreis und sowas. Aber ich glaube, das sind alles Babys. Ja, die brauchen ganz, ganz viel Begleitung und Entwicklung und Reifung. Und dieser Paulus, das war auch ein Baby, ja? Obwohl er vorher ein religiöser Eiferer war und der sich ausgekannt hat in der Bibel, aber mit Jesus in der Nachfolge war er ein absolutes Baby. Wir lesen ja in der Bibel dann seine Bekehrung, dann lesen wir relativ schnell seine Berufung, dann lesen wir seine Missionsreisen und dann lesen wir seine Briefe. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Aber ich glaube, dass diese Erfolgsgeschichte Gottes in seinem Leben auch einen anderen Grund hatte. Das war nicht einfach nur so da. Natürlich ein Wunder, was für ein Zeuge. Aber ich glaube, nicht nur eine Ausnahmeerscheinung, sondern da ist etwas passiert. Und da gibt es ein paar Hinweise in diesen Kapiteln nach seiner Bekehrung. Was ist da passiert? Was ist da an Reifungsprozessen geschehen in seinem Leben? Erst einmal steht da dort, und wir lesen diese Texte jetzt nicht alle, wenn ihr das wollt, ab Kapitel 9 Apostelgeschichte, alles lesen bis 13, da findet ihr richtig viel. Die christliche Welt bricht jetzt nicht in Jubel aus, dass ein Saulus sich zu Jesus bekennt. Die sind überhaupt nicht begeistert. Gott schickt einen Hananias zu Saulus, damit er ihm die Hände auflegt und Saulus soll dann wieder sehen nach dieser Begegnung mit Jesus, wo er blind war und dann den Heiligen Geist bekommen. Aber Hananias weiß ganz genau, wer dieser Mann ist. Er hat auch von ihm gehört, wie er wütend da nach Damaskus reisen wollte und diese Briefe hatte und wie er sie alle gefangen nehmen wollte und vielleicht sogar töten wollte. Das hat er alles mitgekriegt. Er weiß, wer dieser Mann ist und ist nicht begeistert, dass er jetzt zu diesem Mann hingehen soll. Da ist ganz, ganz viel Misstrauen bei ihm da über diesen Neubekehrten, der jetzt plötzlich so anders redet und was weiß ich. Und Saulus, er geht ja dann hin, ne? Und dann geschieht auch das. Er macht es, weil Gott ihn dazu beauftragt hatte. Und danach fängt dieser Saulus an, in den Synagogen unter den Juden von Jesus zu predigen und über Jesus zu erzählen. Und dann auch die Juden wissen ja, wer er ist. Und die fragen sich, ey, was ist denn jetzt mit dem los? Und fragen sich, was hat der hier vor? Und sie sind ganz, ganz skeptisch, misstrauisch, so wie Hananias auch. Kann das wirklich echt sein, dass der bekehrt ist und umgekrempelt wurde von Gott? Kann das wirklich echt sein? Später in Jerusalem sucht er dann die Nähe zu den Jüngern Jesu. Ja, stellt sich davor, will sich vorstellen, hallo, ich bin jetzt der Saulus und ich habe Jesus kennengelernt. Und es heißt, er versuchte, die Nähe zu den Jüngern zu bekommen. Er versuchte es mal, aber das scheint nicht so einfach gewesen zu sein, denn die fürchteten sich auch vor ihm, vor diesem Mann. Sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehört, dass seine Bekehrung echt war. Haben sie auch nicht geglaubt. Die waren alle skeptisch. Und jetzt stelle ich mir auch den Saulus vor, wie der das wohl erlebt hat. Boah, jetzt habe ich doch Jesus kennengelernt. Boah, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet, ich habe den Heiligen Geist. Und alle sind erst einmal, was ist da passiert? Und sie glauben ihm nicht. Und die Juden gingen ja sogar so weit, dass sie ihn jetzt töten wollten. Sozusagen das, was er mit den Christen wollte, das erlebt er jetzt am eigenen Leib. Und die Christen, die springen so ein bisschen über ihren Schatten. Die helfen ihm, weil sie das verstehen, was da jetzt im Gange ist, dass sich da alles gegen ihn wendet und setzen ihn in einen Korb über die Mauer raus aus Damaskus, dann hin nach Jerusalem. Und ich habe so gedacht, was für ein toller Start mit Jesus. Aber was macht er? Er streitet weiter mit den Juden. Also dieser Charakter, den er hatte, der ist immer noch ganz genauso da. Erst hat er gegen die Christen gestritten, jetzt streitet er mit den Juden. Und die Brüder in der Gemeinde, die beobachten das alle so ein bisschen aus der Ferne, auch so ein bisschen distanziert. Die denken sich, ey, den Mann müssen wir aus der Schusslinie holen. Wenn wir den so weitermachen lassen, da geht der Schuss nach hinten los. Das wird ein großes Problem für uns alle werden. Der muss da raus und sie bringen ihn nach Jerusalem und dann bringen sie ihn nach Caesarea und schließlich bringen sie ihn sogar nach Tarsus. Immer weiter weg. Weg mit ihm. Warum erzähle ich euch das alles? Mich hat hier dieser Umgang der Gemeinde mit diesem Frischbekehrten interessiert. Was machen die mit dem? Sie überlassen ihn nicht sich selbst. Sie könnten jetzt ja sagen, okay, wenn der meint, der soll jetzt da in den Synagogen predigen und der soll da streiten und sowas, soll er doch machen. Und wenn er da gesteinigt wird, das ist jetzt sein Problem. Das machen sie nicht. Obwohl sie skeptisch sind, obwohl sie eine gewisse Distanz zu ihm haben, überlassen sie ihn nicht sich selbst, sondern kümmern sich um ihn, nehmen ihn an die Hand, begleiten ihn. Und Gott schickt ihm auch noch einen Begleiter. Ganz am Anfang ist das erstmal der Hananias, der zu diesem gefährlichen Mann gehen muss. Paulus erlebt hier Heilung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus das nicht eigentlich alles selber gemacht? Also aus dem Himmel heraus irgendwie, das Heilung da ihm geben nach ein paar Tagen, also dass er wieder sehen kann. Und dann den Heiligen Geist. Nee, Jesus beauftragt hier jemanden aus der Gemeinde, dahin zu gehen, das bei ihm zu tun, die Hand aufzulegen, für ihn zu beten. Die Gemeinde wird hier für diesen frisch Bekehrten voll in die Verantwortung mit hineingenommen. Kümmer du dich darum. Und dann taucht immer wieder die Gemeinde auf, ich habe es eben schon so ein bisschen erzählt, die sich um Paulus sorgt, die ihn bewahrt. Sie bringen ihn, wie gesagt, nach Damaskus und an diese ganzen Stellen. Und ich, so wie ich Paulus hier sehe, habe ich so den Eindruck, hätten sie das nicht gemacht, dann wäre er wirklich gesteinigt worden. Dann wäre der weg gewesen. Und dann geht es weiter. Dann kommt noch ein Mann ins Spiel, einen Barnabas. Und das ist ein Levit, er ist also Jude, kommt aus Zypern und hieß eigentlich Josef. Und dieser Barnabas wird für eine längere Zeit ein ganz intensiver Begleiter für Paulus. Er führt Paulus zum Beispiel, eigentlich heißt er da noch Saulus, ich komme da mal durcheinander, er führt Saulus dann bei den Aposteln ein. Er übernimmt jetzt das, dass er da dazugehören darf und beseitigt alle Skepsis. Und es wird etwas über ihn gesagt. Muss ich da noch was anmachen? Ja, da ist es. Es wird etwas über ihn gesagt, über diesen Barnabas, was ich sehr spannend finde. Ich lese den ganzen Text mal vor. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinden zu Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und jetzt, was wird über Barnabas gesagt? Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das sagt etwas über diesen eigentlich ja auch jungen Christen. Das war ein sehr bewährter Mann in der Gemeinde und vor dem viele Leute Respekt hatten und es geschah etwas. Viel Volk wurde für den Herrn gewonnen, sicherlich auch durch Barnabas. Bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also genau der Richtige, um diesen geistlichen Draufgänger zu zähmen und zu führen. Davor heißt es schon von Barnabas, und Saulus, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Also hier übernimmt Barnabas eine Schlüsselstelle für Saulus, um ihn dort hineinzuführen. Und dann gehen wir noch weiter, noch an der ersten Stelle. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Okay. Also, sie bleiben ein ganzes Jahr zusammen und lehren zusammen. Und ich denke, dieser Barnabas, der hat kapiert, was ist das für einer, dass er ganz, ganz viel Potenzial hat. Aber man muss ihn begleiten. Das wird nicht einfach so funktionieren. Und das scheint eine wirklich enge, tiefe Verbindung zu sein. Dort in Tarsus, da geschieht die tiefe Prägung eines Mannes, eine tiefe geistliche Prägung, die wir nachher dann auf den Missionsreisen sehen können. auch diese Veränderung, finde ich, in diesem Mann, die geschehen ist, die können wir dort sehen. Die lesen wir dann in den Briefen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Eigentlich war das so ein Jahr ein Jüngerschaftskurs, den dieser Saulus durchlaufen musste. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das für den Saulus gar nicht so einfach war. Hey, ich kenne doch die Bibel. Hey, ich kenne die ganze Bibel vielleicht sogar auswendig. Siehst du nicht, wie ich brenne und jetzt soll ich neben dir herlaufen? Ich kann doch selber. Ich weiß nicht, ob er so gedacht hat, aber ich könnte es mir vorstellen. Und mein Gedanke ist, und das merke ich jetzt immer mehr, Leute, die bei uns zum Glauben kommen, brauchen einen geistlichen Vater, einen geistlichen Begleiter, der ihn und sie an die Hand nimmt, der ihn immer wieder sucht, der mit ihm zusammen dient. Geistliche Kinder brauchen geistliche Väter und Mütter. Und das ist in so einer spontanen Aktion dort in dem Raum da hinten passiert. Es gibt jemanden, der ist getauft, wohnt leider ein bisschen weiter weg in Stuttgart und ist manchmal auch schwer, dass er hier in den Hauskreis kommen kann und so. Und ich habe immer tiefe Sorge, boah, bleibt er dabei? Und dann sah ich ihn mit jemand anders zusammen und dann bin ich zu dem, der ein reifer Christ ist, habe zu dem gesagt, und du bist jetzt sein geistlicher Vater und du bist jetzt sein geistlicher Sohn. Die haben das da noch nicht so groß verstanden, was ich da zu ihnen gesagt habe. Gestern war ich und habe erklärt, was das jetzt bedeutet und all solche Sachen. Die haben mich da ganz groß angeschaut. Aber ich hatte Angst um diesen geistlichen Sohn, dass der geistlich verhungert, weil er wenig Christen um sich rum hat. Und dass er irgendwann seine Nahrung wieder in dieser Welt sucht und nicht mehr bei Jesus. Wenn wir geistliche Kinder alleine lassen, verkümmern sie. Wenn ich Saulus Geschichte hier lese, habe ich den Eindruck, dass er jetzt am Anfang genauso weitermacht wie vorher. So wie er eben streitet, ne, auf die Leute losgeht. Und also da ist nicht in seinem Charakter, in seiner Art auch, da ist nichts, hat sich nichts verändert. Da ist nicht das geistlich durchdrungen worden. Erst gegen Jesus und für die Juden und dann jetzt gegen die Juden und für Jesus. Also, aber das Prinzip ist irgendwie gleich geworden. Er streitet, er kämpft, er dringt in die Synagoge ein und stellt sich dahin und dann geht es aber ab. Aber wenn ich den späteren Paulus anschaue, wie er zum Beispiel mit Leuten spricht, wie er mit Leuten umgeht, wie er auf sie eingeht und dann für Jesus wirbt und ihn bezeugt, dann entdecke ich da viel, viel mehr Weisheit, viel mehr Einfühlungsvermögen in eine Situation. Da hat sich etwas verändert zum Anfang. Und wer sollte ihn denn zügeln? Wer sollte ihm dann Grenzen setzen? Wer schützt ihn? Wer passt auf ihn auf? Wer sagt ihm, wo könnte dein Weg sein? Und wer hebt ihn wieder auf, wenn er schuldig geworden ist, wenn er vielleicht auch gezweifelt hat? Wer ist denn da und wer hebt ihn auf? Wer übt mit ihm Jüngerschaft ein und wer lehrt ihn? Das sind die Fragen, die ich bei Paulus so hatte, als ich seine Geschichte gelesen habe, aber auch bei jedem von uns. Egal, wie lange wir jetzt schon zu Jesus gehören, wie reif wir sind oder auch überhaupt noch nicht, bei jedem von uns. Wer sind denn unsere geistlichen Mütter und Väter? Man könnte jetzt sagen, jetzt, ich bin jetzt auch, glaube ich, schon fast 40 Jahre Christ, brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich brauche meine Eltern, die beide noch leben, ich brauche die ja immer auch noch. Immer wieder sind sie Anlaufpunkt für mich. Vielleicht nicht mehr so intensiv, als wie ich als Kind bei ihnen war, ne? Aber ich brauche sie doch immer noch. Und so brauche ich doch auch Leute, die mich geistlich begleiten, die auch vielleicht eine andere Sicht haben, die mich an die Hand nehmen. Ich brauche das doch immer noch. Gott gibt Paulus den Barnabas. Und ich denke manchmal, ich hätte gerne solch einen Barnabas gehabt, der wirklich so intensiv mit mir diese ersten Jahre durchlebt hätte. Da waren schon auch Leute da und ich war ja im Jugendkreis und alles. Aber so richtig geistlich begleitet zu werden, auch Fragen klären zu können, wo hatte ich das? Auch später, ich hatte immer für kurze Zeit und Abschnitte besonders wichtige Leute, die mich begleitet haben. Das ist immer wieder vorgekommen und die auch Spuren in mir hinterlassen haben und auch in meiner Nachfolge. Und ich manchmal so wie ich reagiere, was ich auch in meinem Dienst so tue, dann denke ich, ah, das kommt eigentlich von dem. Das haben die in mich reingelegt. Aber hat das jeder? Haben wir das auch als Gemeinden im Blick? Wer sind diese Leute, die wir zuordnen können und sagen können, und du bist jetzt geistliche Mutter, geistliche Vater für den anderen? Wie geht es bei den beiden weiter, Barnabas und Saulus? Da droht eine Hungersnot und die Gemeinde beschließt, in Antiochia Geld zu sammeln und Paulus und Barnabas damit dann nach Jerusalem zu schicken. Und sie werden jetzt zusammen für diesen Dienst beauftragt, der Vater mit dem Sohn. Danach kehren die beiden wieder zurück und sie nehmen jetzt jemand von Jerusalem mit, den Johannes Markus. Sie nehmen ihn jetzt unter die Fittiche und müssen irgendwas in ihm gesehen haben und begleiten ihn jetzt. Sie nehmen ihn in ihr Zweierteam auf. Dann werden Barnabas und Saulus auf die erste Missionsreise geschickt. Sie werden beauftragt, sie werden gesegnet und Gottes Geist redet mitten in einem Gottesdienst. Gott sagt, ich habe etwas mit Barnabas und Saulus vor. Schickt ihn unter Gebet, Fasten und Handauflegung los. Und nach dieser ersten Missionsreise kommt es zu einem geistlichen Streit in den Gemeinden, zu einer Apostelversammlung sogar. Und ich habe mal geguckt, welche Rolle spielen Paulus und Barnabas in dieser Apostelversammlung. Sie bezeugen dort nur, was Gott unter den Heiden tut. Aber ich kenne Paulus eigentlich als den, der dann dahin steht und jetzt mal die so richtig klein macht und sagt, so läuft das aber, nicht so wie ihr denkt, wir machen das jetzt so. Überhaupt nichts da. Er bezeugt einfach, was Gott tut. Ganz demütig steht er in dieser Apostelversammlung dabei. Und dann sollen sie wieder los auf die zweite Missionsreise. Und jetzt passiert etwas. Barnabas will Johannes Markus mitnehmen auf diese zweite Missionsreise. Paulus sagt, so jemanden nehme ich nicht noch einmal mit, denn der war schon mal dabei und der ist wieder umgekehrt. Hat wahrscheinlich keine Lust gehabt oder ihm war das zu anstrengend oder hat irgendwas anderes vorgehabt. Und deswegen trennen sich jetzt Barnabas und Paulus. Barnabas geht mit Johannes Markus nach Zypern. Und ich glaube, das war jetzt eine ganz wichtige Schnittstelle hier. Paulus ist jetzt kein geistliches Kind mehr, auch kein geistlicher Teenager. Er vertritt hier seine geistlichen Überzeugungen, auch gegenüber seinem geistlichen Vater und geht nun allein seinen Weg mit Gott weiter. Das heißt, geistliche Kinder dürfen auch nicht in einer Abhängigkeit bleiben, dass sie immer schön daneben bleiben und immer schön klein bleiben und immer unter Aufsicht. Sie müssen auch ihren eigenen Weg mit Gott gehen. Aber das Interessante ist, dass Paulus mit beiden nicht bricht. Könnte man jetzt denken in der Situation, Barnabas und Johannes Markus, ihr könnt mich mal jetzt, ne? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nee, beide tauchen in seinen Briefen immer wieder auf. Immer wieder. Aber auch kritisch. Ich glaube, ich habe die Stelle auch da, aber ich glaube, ich muss es schneller machen. Oder? Egal. Jetzt habe ich alles zu weit gemacht. Okay. Ich wollte Galater 2,13, aber da gibt es so eine Stelle, wo der Paulus sehr kritisch über Barnabas spricht. Das macht er. Aber er taucht immer wieder auf. Sie sind immer wieder in Kontakt zueinander. Und Johannes Markus hat er auch nicht abgeschrieben. Als er in Rom, nämlich im Gefängnis sitzt, bittet er Timotheus, den Johannes Markus zu ihm mitzubringen. Also es war nicht so, jetzt ich mache mein Ding. Nein, es war immer noch in der Beziehung. Paulus ist umgeben von einem engen Geflecht von Mitarbeitern, die er geprägt hat, aber die auch ihn prägen. Und Paulus kann prägen, weil er selbst geprägt wurde. Und ich glaube, hier können wir ganz viel von Paulus lernen. Er akzeptiert Barnabas als seinen geistlichen Begleiter und Vater. Eigentlich war Paulus ein Mann, der ja religiös und auch verantwortlich gelebt hatte. Aber er scheint hier zu verstehen, dass jetzt er wieder ein geistliches Kind geworden ist nach der Bekehrung. Und das, was er bei Barnabas gelernt hat, bei diesem fähigen geistlichen Mann, setzt er nun bei seinen Mitarbeitern um. Genau das Gleiche macht er wieder mit seinen Mitarbeitern, wird für sie auch ein geistlicher Vater. Und die wiederum werden wieder geistliche Väter und Mütter für die Gemeinden. Und da hat er ein Kreislauf setzt da an, eine Bewegung setzt da eigentlich an, die Gott im Paulus und Barnabas angefangen hat. Und ganz kurz möchte ich mit euch jetzt in den Timotheusbrief noch reinschauen. Timotheus 1, was passiert jetzt, wenn ich da nochmal drauf drücke? Gehen wir mal gleich 2? Ja. Okay. Das da. Ich lese es jetzt nicht vor, aber da sagt Paulus ganz explizit, dieser Timotheus, das ist mein Kind im Glauben, mein geistliches Kind. Und er redet hier von einer Vater-Sohn-Beziehung. Paulus sieht sich hier nicht als Lehrer oder als Aufseher, sondern Vater-Sohn. Und ich glaube, dass wir diesen Gedanken auch in unseren Gemeinden brauchen. Das sind geistliche Väter und Mütter, die geistliche Kinder in der Gemeinde haben und die begleiten. Da läuft eine ganz, ganz enge, tiefe Beziehung. Dann, ganz langsam, darf man nur drücken, gibt er in diesem Timotheusbrief bestimmte Themen, die er mit ihm anspricht und wo er ihn begleitet. Das erste hier, auf die gesunde Lehre achten. Wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nichts anderes lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie im Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Also er sagt ihnen, achte auf die gesunde Lehre. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser Begleitung immer wieder auch Menschen sagen müssen, achte darauf, auch bei dir selber. Welche Lehre vertrittst du? Wo holst du dir das zusammen? Weil heutzutage kann man so viele Gedanken sich überall zusammensuchen und manchmal denke ich, dass es so ein Wirrwarr daraus geworden ist. Achte darauf, dass deine Lehre gesund ist. Und dazu brauche ich auch so einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, die mir auch dabei hilft und mir sagt, Mensch, was ist denn wirklich von Gott? Und hab eine Linie auch in deinem Lehren, in deinem eigentlichen Leben. Und dass es nicht der heilsamen Lehre Gottes widerspricht. Das nächste, was er ihm sagt, 1. Timotheus 2, Vers 1, ach, ist da, beten lernen. Ich mache es einfach jetzt ein bisschen schneller durch. Der Paulus achtet darauf, dass Timotheus betet. Er achtet auf sein geistliches Leben, dass er nicht nur dient und tut und macht, sondern dass er selber auch alles vor Gott bringt und betet. In dem nächsten Vers, 4, Vers 10, dass er seine Hoffnung allein auf den lebendigen Gott setzt. Nicht auf sich selber oder auf irgendwas anderes, was angeboten wurde. Nein, dass er immer seine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzt, auf die Rettung, die er allein dort kriegen kann. Und das ist auch etwas, was wir in dieser geistlichen Begleitung brauchen, die Menschen immer wieder zu Christus zurückzuführen. Dass das Eigentliche ist, nicht das, was wir selber tun, was wir hinkriegen können. Nein, was Christus getan hat. Und dann sagt er ihm, lerne ein Vorbild zu sein. Boah, das lese ich vor. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, wie er redet, wie er sich verhält im Wandel, so wie er mit Menschen umgeht, in der Liebe, dann in seiner Beziehung zu Gott und auch in dem, wie er sich reinhält vor Gott. Sei darin ein Vorbild. Dass wir Menschen auch erziehen, Vorbilder wieder zu sein für andere. Aber das geht ja nur, wenn man selber auch ein Vorbild ist für ihn. Und ich denke, das war Paulus für diesen Timotheus. Und das sagt Paulus auch immer wieder, schaut auf mich, wie ich es mache. Und dann macht es auch so. Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir andere haben, denen wir nacheifern können, wo wir etwas dran sehen können, wie die das machen, um es dann auch zu tun, einfach hinterherzulaufen. Und das wird Paulus hier für den Timotheus. Dann, ich habe es gleich durch, werde auch ein Lehrer. fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Er sagt, und du sollst auch selber zum Lehrer werden. Nicht nur ich, der das immer gemacht hat, jetzt bin ich weg und jetzt werde du selber auch zum Lehrer. Dass wir diese geistlichen Kinder befähigen, selber Lehrer Gottes zu werden in der Gemeinde und in dieser Welt. Und das müssen sie natürlich an uns sehen, damit sie an unserer Seite das machen können, um es dann selber zu tun. Begabungen fördern. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung des Rates der Ältesten. Er hat Begabungen bekommen und er erinnert dich daran, das ist die Gabe, die du gekriegt hast, die Gabe des Heiligen Geistes, aber der bringt ja Gaben mit, diese Gaben zu entdecken in dem anderen und das zu fördern. Und dann taucht auch noch das auf. Hab Acht auf dich selbst. Und dann das mit dem nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen, weil du oft krank bist. Ja, es ist halt die Medizin damals gewesen. Also Paulus als geistlicher Vater achtet noch viel, viel tiefer auf ihn als ganzen Menschen, ganzheitlich. Hab Acht auf dich selber. Schau auch nach dir, dass du in dem Ganzen nicht untergehst. Und achte auf deine Gesundheit. Und dann noch eine Sache, fliehen lernen. Da ging es um die Geldgier und sowas. Und da sagt er, ey, flieh all vor dem und jage nach der Gerechtigkeit. Das waren so Punkte aus dem ersten Timotheusbrief, wo Paulus als geistlicher Vater seinen geistlichen Sohn begleitet und hier Themenschwerpunkte hat und ihm etwas mitgeben möchte, etwas hineinlegt in sein Leben. Wenn es dir geht wie mir, da bin ich ja eigentlich selber immer noch Kind. Ich habe das ja eben gesagt, ich bleibe ja immer Kind meiner Eltern. Ich bin ja immer noch Kind und Kinder schreien nach Hilfe und Begleitung. Mach dich bemerkbar. Kinder machen das einfach, die machen sich bemerkbar. Ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Begleitung, ich brauche irgendwas. Ich brauche geistliche Begleitung, weil ich nicht mehr wachse, weil ich an vielen Sachen vollkommen hilflos bin, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche geistliche Begleitung. Und wenn du merkst, dass du selber geistlicher Begleiter werden könntest, oder wenn dir das auch andere zutrauen und andere dir sagen, ich habe den Eindruck, du könntest das sein, so wie ich da die beiden zusammengebracht habe, wo ich den Eindruck hatte, er kann das. Er ist schon so weit. Er ist nicht perfekt, aber er ist schon so weit, den anderen zu begleiten. Dann nimm das an. Dann nimm das an und sag, ja, ich will das sein. Ich möchte ein geistlicher Vater für andere werden, eine geistliche Mutter für andere werden. Lebendige Gemeinde, die geistlich wachsen möchte, ich glaube, die muss das im Blick haben. Wir müssen einander stärken, füreinander da sein, geistlich, aber auch ganzheitlich. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke für dieses Beispiel, das du uns in Paulus gegeben hast. Da steckt sich ja noch ganz, ganz viel mehr dahinter, was man heute gar nicht mehr so entdecken kann. Aber du hast uns da ein Beispiel gegeben, auch für uns. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden durchzogen sind von geistlichen Vätern und Müttern, die die geistlichen Kinder im Blick haben und sie begleiten. Auch vielleicht mit solchen Themen, die du da dem Timotheus gegeben hast. Und Leute heranziehen, hinziehen zu dir und einfach da sind, damit Leute nicht verkümmern, damit sie nicht ihre Nahrung wieder in der Welt suchen und nicht mehr bei dir. Lieber Herr, zeig uns das, wenn wir selber geistliche Begleiter sein sollten, geistliche Väter und Mütter. Und wenn wir das aber selber brauchen, dann zeig uns auch das. Und dann stell uns jemand an die Seite, der so jemand für uns sein kann. Lieber Herr, danke. Amen.